DW Menschen und Märkte.
Siemens, ein Industrieriese im Umbau. Entschädigungen, die Rechte von Reisenden in der EU. Und Japan, langsame Öffnung für ausländische Arbeitnehmer. Das sind die Themen im Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Siemens, Europas größter Technologiekonzern, beschäftigt rund 370.000 Menschen. Heute präsentierte Konzernchef Joe Käser in München die Bilanz des abgelaufenen Geschäftsjahrs. Der Konzern ist mal wieder mitten im Umbruch. Eine Sparte schreibt Verluste und muss Stellen abbauen. Und doch ist der Siemens-Chef ziemlich zufrieden. Stefan Liener.
Für Siemens-Chef Joe Käser ist das Glas halb voll. Auch wenn die Sparte Kraftwerkstechnik ein hartes Sanierungsprogramm mit einem großen Stellenabbau durchläuft und im abgelaufenen Quartal rote Zahlen schrieb, rechne man die hohen Kosten für diesen Umbau heraus, stehe man inzwischen mit einer Rendite von mehr als 5% deutlich besser da als die Konkurrenz, so Käser.
Das findet man eigentlich in der Branche nirgends. Die Zahlen, die unsere Wettbewerber so kürzlich dazu veröffentlicht haben, die sehen ganz anders aus. Das heißt also, Siemens ist trotz dieser strukturell sehr, sehr herausfordernden Umgebungsbedingungen relativ zu den anderen sehr gut unterwegs.
Käser verwies bei der Bilanzpressekonferenz in München unter anderem auf einen milliardenschweren Großauftrag aus Ägypten. Dort hatte Siemens in den vergangenen Jahren riesige Kraftwerksanlagen installiert. Inzwischen sicherte sich der Konzern auch einen langjährigen Servicevertrag. Dies gilt in der Branche als besonders wichtig, denn Geld verdienen die Anbieter weniger mit dem Bau, sondern vor allem mit dem Service, der Wartung und dem Betrieb solcher Anlagen. Relativ entspannt gab sich der Siemens-Vorstand angesichts der unruhigen politischen Weltlage. Bisher könne der Konzern zum Beispiel die diversen Handelskonflikte gut wegstecken. Joe Käser hofft aber weiter darauf, dass sich die Situation entspannt.
Ich glaube, wichtig wird sein, dass man zwischen USA und China jetzt zu einer Verständigung kommt, wie man die Zukunft miteinander gestalten will. Europa ist im Augenblick dazu leider nicht außenwirtschaftspolitisch einig genug, um dort eine maßgebliche Rolle zu spielen. Das ist schade. Aber was unser Unternehmen angeht, glaube ich, sind wir da sehr gut unterwegs.
Fragezeichen gibt es derzeit noch bei der geplanten Fusion der rentablen Bahntechniksparte von Siemens mit der französischen Alstom. Bisher sperrt sich die EU-Kommission aus Wettbewerbsgründen gegen den Zusammenschluss. Joe Käser sagte nun in München, er wolle nach wie vor Brüssel von dem Deal überzeugen.
Ich hoffe, dass uns gelingt. Und wenn nicht, wir stehen ein bisschen so stark selbst im Augenblick, dann machen wir das einfach alleine. Also wir sind da sehr entspannt. Wir machen einen Vorschlag, der wichtig ist, der richtig ist, der für alle gut ist, für die Kunden, für die Mitarbeiter, für die Unternehmen. Aber wir sind da jetzt auch nicht hektisch unterwegs und da sind auch gar nicht unter Druck.
Insgesamt konnte Siemens seinen Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr leicht steigern auf 6,1 Milliarden Euro. Der Auftragseingang legte stärker zu als der Umsatz, das heißt, das Auftragsbuch des Konzerns ist weiter angewachsen. Die Aktionäre erhalten das fünfte Jahr in Folge eine höhere Dividende, sie steigt leicht auf 3,80 Euro je Anteilschein.
Wir haben es gehört, die Siemens-Aktionäre erhalten eine höhere Dividende. Außerdem will der Konzern Aktien im Wert von rund 3 Milliarden Euro zurückkaufen. Über all das wird sich auch Daniela Bergdolt freuen. Die Rechtsanwältin ist Vizepräsidentin der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Das ist die größte Interessenvertretung von Aktionären in Deutschland. Angesichts der Probleme in der Kraftwerksparte von Siemens, wo 6.000 Jobs gestrichen werden und eine halbe Milliarde Euro eingespart werden muss, habe ich Sie gefragt, ob das Geld für den Aktienrückkauf nicht an anderer Stelle fehlt.
Aktienrückkaufprogramme haben immer Auswirkungen auf den Kurs und verbessern meistens den Kurs, sodass die Aktie steigt. Das ist jetzt grundsätzlich, nachdem der Aktienkurs sich nicht so gut entwickelt hat, für die Aktionäre eine gute Nachricht. Auf der anderen Seite muss man immer sagen, das Geld gehört reinvestiert. Das Geld gehört ins Unternehmen eigentlich mehr. Den Unternehmern, den Chefs dieser Unternehmen sollte etwas einfallen, was sie mit dem Unternehmen operativ machen. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Einsparungen jetzt in der Gassparte, die sind unabhängig davon, ob uns operativ für Siemens noch weiteres einfällt. Da muss einfach aufgrund der Marktlage restrukturiert werden. Und eins geht sicherlich nicht, dass man, nur weil man im Moment gut verdient und viel Geld hat, einfach sagt, ich behalte jetzt mal einen Bereich, der keinen Gewinn, sondern hohe Verluste abwirft für längere Zeit, füttere den quasi durch und werde nicht rechtzeitig tätig, strategisch tätig, aber auch natürlich mit Einschnitten tätig, um einen solchen Bereich zu sanieren und auch wieder profitabel zu machen.
Der Konzern befindet sich ja mal wieder in einem gewaltigen Umbauprozess. Die Zugsparte soll mit dem französischen Konkurrenten Alstom fusionieren. Die Medizintechnik und die Windkraft wurden bereits an die Börse gebracht. Am Ende steht dann ein schlankerer Konzern mit weniger Geschäftsfeldern. Macht das Siemens anfälliger für Krisen?
Das ist eine Frage, die niemand wirklich beantworten kann. Auf der einen Seite haben wir immer auch gesagt, dieses Konglomerat, dieser Mischkonzern mit so vielen verschiedenen Sparten hat immer irgendwelche Bereiche, die nicht gut laufen und die das Ergebnis verhageln. Man kann nicht so gut hineinregieren, weil das eben große Bereiche sind. Schauen Sie Healthineers an. Das ist ja ein eigenständiges, großes Unternehmen, das jetzt auch an die Börse gebracht wurde. Das dann von oben zu steuern, ist nicht so einfach. Auf der anderen Seite war eben gerade diese Verschlankung, ist eigentlich ein Punkt, wo man sagt, das kann man besser lenken, besser steuern und besser optimieren auch. Natürlich ist man, wenn man nicht auf so vielen Füßen steht, vielleicht auch für eine Konjunktur, die dann in diesen Bereich hineinkommt, anfälliger. Also die Wahrheit liegt vielleicht in der Mitte, aber Siemens steht ja nicht nur auf einem Fuß, auch heute nicht. Also wir haben schon noch immer genügend Füße, sodass wir auch Risiken ausgleichen können.
Siemens-Chef Käser hofft auf einen Großauftrag aus dem Irak, wo er sich im Aufbau der Stromversorgung beteiligen möchte. Bei solchen Aufträgen spielt Politik eine große Rolle. US-Präsident Trump setzt sich dafür ein, dass Siemens-Konkurrent General Electric im Irak den Zuschlag bekommt. Und die Bundesrepublik wurde gegenüber dem Regime in Ägypten sehr freundlich, als es einen Großauftrag an Siemens vergab vor einigen Jahren. Was halten Sie als Aktionärsvertreterin von solcher Verquickung von Politik und Geschäft?
Die Amerikaner machen es uns vor, dass man aus der Politik die Wirtschaft schon auch unterstützen kann. Und ich will jetzt nichts forcieren, aber man sollte da mit gleichen Waffen vorangehen und sich nicht dann zu gut sein, um nicht einfach die Wirtschaft, von der wir ja nun alle abhängig sind, mit Arbeitsplätzen, Steuereinnahmen und so weiter, auch zu unterstützen.
Nach der Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi haben Ende Oktober viele Unternehmer und Politiker ihre Teilnahme an einer großen Investorenkonferenz in Saudi-Arabien abgesagt, letztlich auch der Siemens-Chef. Allerdings hat der sehr lange gezögert und dieses Zögern dann auch ausführlich und gut begründet. Kann das in der öffentlichen Wahrnehmung zu einem Imageverlust führen, weil der Eindruck entsteht, dass Siemens gute Geschäfte letztlich wichtiger sind als Menschenrechte?
Ich kann Siemens da keinen Vorwurf machen. Da ist immer eben dieses Wechselspiel, das wir vorhin schon angesprochen haben, zwischen Politik und Wirtschaft. Man muss schon auch zu seinen Grundsätzen dann stehen und sagen, wir sind ein freiheitliches Land, wir achten die Grundrechte und wenn bestimmte Dinge passieren, dann können wir auch wirtschaftlich nicht unsere Grundsätze hinten anstehen lassen. Selbst wenn es ein gutes Geschäft wäre und wir vielleicht damit gute Gewinne machen, dann geht's halt wieder nicht. Und das hat Herr Käser sehr gut begründet und hat meiner Ansicht nach auch richtig gehandelt.
Daniela Bergdold war das, die Vizepräsidentin der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Japan hat, ähnlich wie Deutschland, das Problem einer alternden Bevölkerung. In einigen Branchen gibt es nicht genug Fachkräfte. Trotzdem macht es der Inselstaat Ausländern relativ schwer, im Land zu arbeiten. Das soll sich nun ändern. Ein Gesetzentwurf sieht vor, die Visabestimmungen für Ausländer zu lockern. Der Plan ist in Japan ziemlich umstritten. Udo Schmidt aus Tokio.
Für Japan stellen die neuen Visa-Regeln eine deutliche Kehrtwende dar. Bisher hatte das Land nur hochqualifizierten Ärzten oder Lehrern beispielsweise eine Arbeitserlaubnis ausgestellt. Nun sollen in mehr als einem Dutzend Branchen Ausländer einen Arbeitsvertrag unterzeichnen dürfen. Rund 40.000 Ausländern könnten im ersten Jahr nach dem möglichen Inkrafttreten des Gesetzes neue Arbeitsvisa ausgestellt werden, vermutet die Tageszeitung Japan Times. Damit hätte sich Japan erstmals eine Art Einwanderungsgesetz gegeben. Da dies im Land, das bisher Fremden gegenüber nicht sonderlich aufgeschlossen war, große Sorgen auslöst, beeilte sich Premierminister Abe, genau diesen Eindruck zu widerlegen. Wir ziehen keine sogenannte Einwanderungspolitik in Betracht. Wir erweitern nur die Systeme für die Aufnahme von Ausländern, um auf den gravierenden Arbeitskräftemangel zu reagieren. Nur in wirklich notwendigen Branchen nehmen wir ausländisches Personal auf, das sofort einsatzbereit ist. Die japanische Kultur könnte unter Druck geraten, die Eingliederung der Ausländer in die Sozialsysteme sei ungelöst. So lautet die Kritik der Opposition, etwa der populistischen Partei Japan First. Japans Unternehmenslenker dagegen sind angetan von den Möglichkeiten, die die neue Regelung bietet. Für Isamu Teranishi, der die Werft Sanwa Dock in Hiroshima leitet, ist der Mangel äußerst gravierend. Ohne ausländische Arbeitskräfte geht es nicht, meint er. Ohne sie wird unser Geschäft nicht mehr funktionieren. Sie ergänzen zumindest die japanischen Arbeitskräfte. Bisher sind die Ausländer auf der Werft allerdings nur als sogenannte Praktikanten registriert, die für wenig Geld und mit wenig Rechten arbeiten. Der Vietnamese Gen Chep schuftet seit 3 Jahren im Schiffbau. Er ist einer von 60 Praktikanten. Ich kann so nicht mehr weiterleben. Ich möchte bei meiner Familie sein. Ich brauche ihre Unterstützung. Die neuen Visabestimmungen würden es etwa ausländischen Pflegekräften ermöglichen, für 5 Jahre eine Aufenthaltsberechtigung zu erlangen, dann verlängern zu dürfen und auch Familienangehörige mitzubringen. Ein Riesenfortschritt auch für die 260.000 Praktikanten, die derzeit in Japan arbeiten. Werftchef Teranishi allerdings meint, dass die neue Regelung noch viel zu streng ist. Die japanische Regierung meint, dass sie mehr ausländische Arbeiter bekommt, wenn die Frist des Aufenthalts verlängert wird. Aber irgendwann wird es soweit sein, dass nicht Japan seine Arbeitskräfte auf dem Weltmarkt auswählt, sondern die Ausländer ihre eigene Entscheidung treffen und nicht mehr nach Japan kommen, wenn Japan weiter so mit ihnen umgeht. Die Japaner reagieren inzwischen auf den anhaltenden Arbeitskräftemangel. Eine Umfrage von Kyodo News vom vergangenen Sonntag kommt zu dem Ergebnis, dass 51,3% der Japaner die Öffnung des Arbeitsmarktes für Ausländer befürworten. Experten erwarten nun, dass die Regierung bis zum April, wenn die Neuregelung in Kraft treten soll, 14 Berufsfelder festlegen wird, für die neue Arbeitsvisa ausgegeben werden. Die Altenpflege etwa, die Landwirtschaft, das Baugewerbe und alle Servicebereiche auf Flughäfen.
In der Europäischen Union haben Reisende einige Rechte, wenn sich Bahnen oder Flugzeuge verspäten. Und doch bemängelt der Europäische Rechnungshof, dass die Regelungen oft zu kompliziert sind und Reisende im Fall der Fälle nicht an ihr Geld kommen. Wobei das nicht selten auch an den Reisenden selbst liegt. Aus Brüssel, Stefan Überbach.
Der Flug gestrichen, die Bahn zu spät, das Schiff leider schon weg. Und jetzt? Bloß nicht klein beigeben, sondern Schadenersatz verlangen. Denn nirgendwo auf der Welt haben die Fahrgäste und Flugpassagiere so viele Rechte wie in Europa. Das ist die gute Nachricht der europäischen Rechnungsprüfer. Die schlechte, diese Rechte auch durchzusetzen, ist oft nicht so einfach, weil die Verfahren lange dauern, viel Aufwand erfordern und nicht transparent sind. Dazu sind in manchen Ländern die Vorschriften schwammig formuliert, andere haben große Löcher, was dazu führen kann, dass der Schutz der Passagiere eingeschränkt ist. Oder dass Fahrgäste aus einem verspäteten Zug unterschiedlich behandelt werden, je nachdem, wo sie zu Hause sind oder ihre Reise begonnen haben. Und viele Reisende wissen gar nicht, was ihnen zusteht. Gerade mal 40% sind über ihre Rechte im Bilde und das ist nun wirklich nicht besonders viel, sagt Erki Must, Projektleiter beim Europäischen Rechnungshof. Das heißt, die Informationen über die nach Ansicht der Rechnungsprüfer weltweit einmaligen Fahrgastrechte in Europa lassen deutlich zu wünschen übrig, was dazu führt, dass nur jeder dritte betroffene Passagier tatsächlich auch einfordert, was ihm zusteht. Und wenn wir die Leute fragen, warum sie sich denn nicht melden, dann sagen sie, naja, wir haben doch sowieso eigentlich gar keine Hoffnung, dass wir am Ende tatsächlich auch etwas bekommen werden. Damit sich das ändert, hat der Rechnungshof gleich eine ganze Reihe von Verbesserungsvorschlägen. Mehr Aufklärung zum Beispiel oder gleiche Regelungen in der gesamten EU. Und, besonders wichtig, ein automatischer Schadenersatz. Wir müssen dafür sorgen, dass es weniger Einzelfallentscheidungen gibt. Das System braucht eine Automatisierung. Außerdem sollten die Reiseunternehmen dazu verdonnert werden, innerhalb von 48 Stunden über die Ursachen einer Störung zu informieren und bei Flugausfällen oder großen Verspätungen ihren Passagieren einen Gutschein über 40 Euro als Soforthilfe anzubieten. Die Prüfer haben insgesamt 10 EU-Länder besucht, Deutschland und Frankreich zum Beispiel oder Polen und die Niederlande. Dazu wurden Beförderungsunternehmen befragt, öffentliche Behörden und etwa 10.000 Reisende. Dabei herausgekommen ist ein Katalog mit 10 konkreten Tipps. Fahrgäste und Flugpassagiere sollten etwa ihre Reise, so gut es geht, personalisieren, sämtliche Quittungen aufheben, das Gepäck fotografieren und natürlich im Falle des Falles auf ihre Rechte pochen. Denn wer sich gar nicht erst meldet, der geht am Ende garantiert leer aus.
Mit diesem Bericht aus Brüssel sind wir am Ende der Sendung. Leon Becker in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.